ungefähr 10, 12 Minuten führe ich Sie jetzt auf einen Ausflug in die Flüssigkeitsgedanken, die wir momentan auf der Hämodialyse oder in der Nephrologie einfach so spielen miteinander. Ja. Und da geht es einmal ums Wasser messen. Ja. Also das Textbook Knowledge sagt ja aus, dass wir ziemlich viel, nämlich 60% Flüssigkeit im Körper haben. Die 60% stimmen nicht. Diese 60% sind vermutlich 50%. Also auch das ist irgendwie. In der letzten Zeit hat sich da das Textbook Knowledge ein bisschen verändert. Ich gehe da gleich drauf ein. Die 60% stimmen einfach nicht mehr, weil das früher gesunde Männer waren aus dem Militär, wo man diese initialen Studien gemacht hat. Und das stimmt mit dem heutigen Patientenkollektiv nicht mehr. Aber ungefähr stimmt diese Verteilung schon in den Flüssigkeitsräumen. Und auch die Terminologie ist extrem komplex. Also man darf eigentlich nicht Wasser sagen. Ja, das ist eh klar, wenn man von Flüssigkeitsüberladung, Flüssigkeitsüberschuss oder eine Form von zu Mangel an Flüssigkeit hat. Man darf auch nicht von Dehydratation und Dehydrierung sprechen. Beides ist falsch. Also da gibt's, man darf es auch nicht mit dem sozusagen mit dem chemischen Prozess gleichsetzen. Das ist alles, die Terminologie ist extrem komplex in diesem Bereich. Aber wir bleiben jetzt beim Wasser, einfach weil es einfacher ist. Und auch der Titel, den der Professor Hiesmeier hier gewählt hat, bezieht sich mal aufs Wasser. Also Flüssigkeit und Wasser egalisiere ich hier. Wasser wäre an und für sich nicht elektrolythaltig. Ja? Also Wasser wäre an und für sich destilliertes Wasser und Flüssigkeit wäre elektrolythaltig. Aber ich tue jetzt einmal so, als ist das, machen wir da einen Punkt, Cut. Ja? Und nehmen Sie also jetzt mit, und sehr viel dichter wird es nicht vom Text in die Hämodialyse, in den Anfang der 60er Jahre, wo man begonnen hat mit der Trockengewichtsbestimmung. Was ist ein Trockengewicht? Also Dialysepatienten, die dreimal die Woche üblicherweise Flüssigkeit loswerden im Rahmen einer Behandlung von 3 oder 4 oder früher 5 Stunden, die kommen dann am Ende der Behandlung auf ein Trockengewicht, und das ist das jenes Gewicht, was am Ende der Dialyse erreicht wird. Und da war es in den 60er Jahren also klar, dass man gesagt hat, man muss den Blutdruck auf hypotensive Bereiche runter regulieren während der Dialyse, sonst waren die nicht am Trockengewicht. Und Henderson hatte damals sogar gesagt, die Dialysepatienten müssen öfter als nicht in einen Schock rein dialysiert werden, ansonsten sind sie nicht im Trockengewicht. Man hat sozusagen den Crash gewollt an der Hämodialyse. Obwohl wir natürlich wissen, das ist eine der Dinge, also die intradialytische Hypotension ist etwas, mit dem wir sehr kämpfen. Und Charard von einem französischen Zentrum in Tassin, das waren die Dialysepäpste an und für sich. Chazot ist der Nachfolger, die haben es geschafft, über lange, sozusagen über Nocturnal Dialyse, auf einen extrem fantastisches Survival zu kommen bei ihren Patienten. Haben nichts weiter gemacht, als die über die Nacht dialysiert, sehr lange mit sehr einfachen Verfahren an und für sich, und konnten EPO einsparen, konnten diese Patienten sehr viel länger am Leben halten als beispielsweise in den üblichen amerikanischen Dialysen. Und der hat dann sozusagen etwas differenzierter gesagt, das Trockengewicht ist jenes Gewicht, wo der Patient dann bis zur nächsten Dialyseeinheit normotensiv bleibt. Und die haben auch überhaupt keine Blutdruckmedikamente benutzen müssen bei den Patienten, die sie einfach lange, lange dialysiert haben. Berühmtes Zentrum in Tassin. Und dann in den 2000er Jahre und plus sind dann technische Definitionen mit dazugekommen, und da ist die Bioimpedanz hineingekommen. Und eine Gruppe in New York das Renal Research Institute, Reimann ist da einer der ersten Autoren, haben angefangen, das sozusagen technisch mit zu definieren, haben die Bioimpedanz mit reingenommen und haben sozusagen, das ist jetzt hier kompliziert für die, die das nicht ständig machen, die Calf-Bioimpedanz, das ist jene, die sozusagen am Unterschenkel gemessen wird, und da gibt es eine Kurve, und die Kurve muss sozusagen ein gewisses Optimum erreichen, und erst dann ist der Patient am Trockengewicht. Und generell kann man sagen, ein Trockengewicht wird heutzutage mit subjektiven und objektiven Measures bestimmt. Und was gibt es so für Methoden, um das Trockengewicht oder sozusagen auch den Volumenstatus zu bestimmen? Da gibt es einmal in der Dialyse den Online Blood Volume Monitor, das ist relativ einfach. Rechts ist die Zeit der Hämodialysebehandlung aufgetragen, und die Kurve ist der Hämatokrit. Und wenn diese Hämatokrit-Kurve über die Zeit der Dialyse trotz des Entzugs von Flüssigkeit flach bleibt, dann geht man plus minus davon aus, dass der Patient sehr viel Flüssigkeit mitgebracht hat, dass der volumensüberladen war. Also er hat eine flache Hämatokritkurve. Wohingegen, wenn die schnell und steil abfällt, dann bedeutet das, dass der Patient quasi plus minus am Trockengewicht ist. Es gibt sehr viele Confounders, was das angeht, weil ja der Shift aus dem Interstitium oder extrazellulären Raum zurück in den intravasalen Raum auch ein total subjektiver, abhängiger Prozess ist. Also das funktioniert nicht wirklich in jedem Fall perfekt, aber Sie kennen auf unserer Akutdialyse wird sehr häufig bei Patienten, die man nicht wiegen kann, dieser Blutvolumenmonitor eingeschaltet. Und man überlegt sich dann, ist der am Trockengewicht oder nicht. Und dann gibt es hier natürlich die Korrelationen zwischen biochemischen Maßnahmen, zum Beispiel CGMP und dem Durchmesser der Inferior Vena Cava. Und plus minus kann man sagen, dass diese Dinge zumindest an der Hämodialyse nicht wirklich uns geholfen haben, das Trockengewicht zu bestimmen. Das, was wirklich geholfen hat, war die Bioimpedanzanalyse. Die Bioimpedanzanalyse, die im Rahmen der Bioimpedanzspektroskopie in verschiedenen Frequenzen an die 50 zwischen 5 und 1000 kHz einen kleinen Strom durch den Körper schickt, durch zwei Elektroden, die picken an der linken Hand und am linken Fuß. Und bei den niedrigfrequenten Strömen mit 5 kHz, da geht der Strom sozusagen vor allem durch das extrazelluläre Flüssigkeit durch und sozusagen, sobald der Strom höher frequent wird, geht er durch die ganze Zelle durch. Und da gibt es dann hier eine Grafik aus Resistanz und Reaktanz, und je nachdem, wie diese Grafik aus Resistanz und Reaktanz aussieht, kann man dann nach vielen, vielen, vielen Vereinfachungen mehr oder weniger sagen, der Patient ist volumensüberladen oder nicht, ist flüssigkeitsüberladen oder nicht. Eine Technik, die total interessant ist und die vielleicht manche von Ihnen schon mal gehört haben, sind die Lungenkometen. Die Lungenkometen, die beim Ultraschall einfach, einem Pleuraschall einfach sozusagen gezählt werden können, das soll ein relativ spezifisches Verfahren sein, um auch Flüssigkeit hervorragend zu bestimmen. Aber das Gute an diesem BCM-Gerät, diesem Body Composition Monitor, und ich bin nicht für die Firma von der Firma Fresenius gekauft. Das Gute ist, dass für einfache Menschen wie mich kriegt man einen Wert für die Flüssigkeitsüberladung in Litern und Prozent vom extrazellulären Volumen. Und das, was der Professor Hiesmeier kennt und viele von Ihnen kennen, ist der Phasenwinkel. Und der Phasenwinkel beschreibt einem das Gleiche bei der Bioimpedanz. Und die Änderung des Phasenwinkels korreliert natürlich sehr gut, auch sozusagen mit Flüssigkeitsüberschuss. Aber dieses, was beim Body Composition Monitor die große Stärke war, war, dass man erstmalig seit 2009 sagen konnte, wir haben jetzt zum Zustand dieses Patienten, glauben wir, der hat 3 Liter mehr, als er haben sollte. 3,0 Liter Overhydration nennen die das in dieser Terminologie. Es gibt, seitdem das Gerät auf den Markt geführt ist, hat auf der einen Seite einen riesigen Siegeszug angetreten. Also es wird in allen Ländern bis auf Amerika, aber auch dort wird er jetzt kommen, werden Dialysepatienten mit diesem Body Composition Monitor jetzt aufs adäquate Trockengewicht eingestellt. Das ist auf der einen Seite ist es sozusagen eine riesige Erfolgsstory, auf der anderen Seite gibt es immer wieder Patienten, wo dieses Gerät nicht passt und wo diese Werte auch nicht passen. Auch in der Intensivmedizin ist natürlich der BCM eingesetzt worden und ist zum Vergessen. Ja? Er ist auch nicht zugelassen. Sie dürfen auf der ICU den BCM nicht gebrauchen, weil erstens das Gehäuse nicht passt, zweitens die technischen Voraussetzungen nicht passen und weil die Firma das auch nicht will, weil die Patienten viel zu derangiert sind, dass man damit sozusagen adäquate Measures bekäme. Und der Grund, warum auch teilweise es nicht passt, ist, weil zugrunde liegt dieser ganzen Auswertung der Bioimpedanzspektroskopie und der Resistenz und der Reaktanz, die in den verschiedenen Frequenzen dann sozusagen zurückkommen aus der Messung, zugrunde genommen wird eine normal verteilte, gesunde Kohorte mit normalen Hydration-Koeffizienten in den verschiedenen Geweben. Und das trifft interessanterweise für Dialysepatienten plus minus gut zu. Also hier sind diese Goldstandard-Methoden, gegen die der BCM geeicht wurde, und das passt plus minus, aber bei derangierten Patienten passt es eben teilweise überhaupt nicht. Ja. Und das ist sozusagen unsere Erfahrung mit diesem Gerät, fußt auf dieser großen Stärke, dass man endlich einen Wert hat. Beim Lungenröntgen ich könnte jetzt einen Lungenröntgen hier projizieren und wir können alle diskutieren, ob der jetzt überbessert ist oder nicht. Und beim BCM gibt es halt jetzt einen Gerät, der sagt ja oder nein. Nicht? Aber sobald er sich festlegt und sagt, es sind 2 Liter, sagt der andere, ja, das glaube ich aber nicht, das stimmt überhaupt nicht. Und das ist sozusagen die große Stärke und die große Schwäche dieses Gerätes. Aber was ist passiert sozusagen mit den ersten Erfahrungen, die man gesammelt hat, hat man gemerkt, dass im europäischen Schnitt über 40% der Patienten in Dialysezentren nicht am Trockengewicht waren und sind. Und das ist überall reproduziert worden. Das also sozusagen alle Nephrologen sollten sich ja damit auskennen mit der Bestimmung des Trockengewichts, aber es werden richtige Cut-offs hier überschritten oder unterschritten. Ja? Und der Großteil der Patienten ist sozusagen überwässert und bleibt sozusagen Postdialyse immer noch überwässert. Ja, das sind die Messung vor und dann abgezogen wird das die intradialyse Gewichtsabnahme, dann kommt der Postdialysewert. Also das ist die Message ist nur, dass wir sozusagen, selbst wenn wir wollen, der Flüssigkeitsstatus des Patienten ist extrem schwer nur bestimmbar. Jetzt geht es natürlich ums Wasser nehmen und ich habe gesagt, Wasser messen ist super, wir können jetzt irgendwie das Wasser messen auf den Dialysestationen, aber jetzt müssen wir es irgendwie rauskriegen. Und da ist das Stichwort für die Nephrologen die interdialytische Gewichtszunahme. Und was ist der Unterschied zwischen interdialytischer Gewichtszunahme und chronischer Flüssigkeitsüberladung? Und das beides werden Sie sobald Sie Intensivpatienten behandeln und die dialysieren, werden Sie das auch sozusagen verstehen. Es gibt einen riesigen Unterschied, ob ich eine chronische Flüssigkeitsüberladung habe, die plus minus 2 Liter ist und auf dieser chronischen Flüssigkeitsüberladung travelt die interdialytische Gewichtszunahme, also das, was ja zwischen 2 Flüssigkeitsabnahmen noch sozusagen zunimmt. Oder ob es nur die interdialytische Gewichtszunahme ist. Und wir haben damals, als wir da sozusagen die ersten Erfahrungen gesammelt haben, und Volker Wietzemann ist da ein Nephrologe aus Deutschland, der sich extrem um das gekümmert hat, haben wir dann einen Konsensus geschrieben und gesagt, das ist nicht das Gleiche. Wir müssen aufhören, Patienten, die mit hohen Gewichtszunahmen, interdialytischen Gewichtszunahmen zur Dialyse zu kommen, als flüssigkeitsüberladen zu bezeichnen. Das ist ein Unterschied, weil die chronisch flüssigkeitsüberladen, die können relativ wenig interdialytische Gewichtszunahme haben und haben trotzdem ein viel höheres Risiko, wohingegen jene, die hohe interdialytische Gewichtszunahmen haben, könnten auch jene Patienten sein, die am Ende der Dialyse total dehydriert nach Hause gehen und dann so viel Durst haben, dass sie 5 Liter, 6 Liter sozusagen bis zur nächsten Dialyse wieder rauftrinken. Also es gibt einen Unterschied zwischen chronischer Überladung und interdialytischer Gewichtszunahme und der Rajiv Agarwal ist einer unserer ganz härtesten Kritiker oder einfach schwierigen Kollegen und der hat gesagt, Der hat das gekauft, hat gesagt, ja, die chronische Volumen, das ist der Elefant im Raum, den niemand sieht über diesem IDWG. Und wir haben einmal angeschaut, ob man tatsächlich die Patienten runterkriegt aufs Trockengewicht. Da hat eine Kollegin von mir, die Marlies Antlanger, hat so eine Studie gemacht und das, was Sie sehen auf der Y-Achse, sind alles Krämpfe und Hypotensionen, also Komplikationen. Und Komplikationen beim Trockengewicht reduzieren sind riesig. Ja? Also da geht es wieder zurück zu dieser Anfangsdefinition. Ja? Das heißt, man dialysiert die Patienten dann relativ, sobald man versucht, wirklich aufs Trockengewicht zu kommen, ist man sehr nah dran am Schock. Deshalb ist es ja viel sicherer und viel angenehmer, ein bisschen was drinnen zu lassen und nicht aufs Trockengewicht zu gehen. Das ist irgendwie die Message davon. Also wir sind da ordentlich eingefahren bei dem Versuch, Trockengewicht auch zu reduzieren. Es ist vermutlich nicht so ganz einfach. Das ist total interessant, egal welches Zentrum das auch macht, wenn Sie anfangen, Ihre Patienten einmal durchzumessen, Flüssigkeit zu messen, sehen Sie, dass jene Dialysepatienten, die dehydriert sind, das sind die Dicken. Ja? Also das sind erstens jene, die das total gerne haben, dass sie Flüssigkeit bei der Dialyse entzogen bekommen und auf der anderen Seite auch jene, wo die Flüssigkeit leichter rausgeht. Und offensichtlich dürfte das, das zieht sich auch in das Prädialysestadium wohl hinein. Also häufig sind diese Schmächtigen mit einem niedrigen BMI jene Patienten, die dann häufig flüssigkeitsüberladen sind. Zumindest sehen wir das in den Dialysezentren. Ja. Also das könnte dann eine Erklärung sein für diese reverse Epidemiologie, dass die stämmigen Dialysepatienten gut und lange, viel länger überleben als die anderen. Weil die halt unter Umständen trockener gefahren werden bei der Dialyse. Okay, das ist relativ komplex, aber wir haben das das sind unsere Messungen von, also großer Datensatz, Fresenius Medical Care Datensatz und BCM-Messungen macht Fluid Overload vor und nach der Dialyse und interdialytische Gewichtszunahme. Und hier sieht man das, also jene Patienten, die eine hohe Flüssigkeitsüberladung am Ende der Dialyse haben, dass die ganz wenig zunehmen und dass die ausgequetscht werden, ganz viel zunehmen. Ja, also das, was ich gerade schon gesagt habe. Es gibt eine inverse Korrelation zwischen dieser interdialytischen Gewichtszunahme und dem Fluid Overload. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass die Mortalität für die interdialytische Gewichtszunahme vollkommen unaussagekräftig ist im Vergleich zu dieser riesigen Mortalität für das hohe FO. Ja. Und dass jene Patienten, die eben wenig zunehmen zwischen den Dialysen, überhaupt wenig zunehmen, dass die allerhöchste Mortalität haben. Also die in den oberen Quartilen fürs FO und in den unteren Quartilen für die IDWG, die haben die höchste Mortalität. Aber damit, glaube ich, ist jetzt auch schon genug, was die Dialyse angeht. Nur so viel, DaVita ist die große Dialysefirma in Amerika und inzwischen auch in vielen europäischen Ländern. DaVita interessiert das alles überhaupt nicht. Also, oder viele, auch gerade amerikanisch geprägte Nephrologen, IDWG ist alles, worauf es ankommt, nicht? Und das ist sozusagen, man sieht das, ja, diese Zwischendialyse-Gewichtszunahmen. Ja, also das heißt, die Fluid-Wise ist irgendwie der Flüssigkeitsmanagementplan, das zielt alles aufs IDWG ab. Gut, jetzt endlich kommen wir zu Ihrem Kern, zu Ihrer Kernkompetenz, Wasser nehmen auf der ICU. Erstens, warum wollen wir Wasser entfernen auf der ICU? Und jetzt kommen die berühmten Trommelfolien, die Sie teilweise eben auch schon gesehen haben. Wenn also vor dem Beginn einer Renal Replacement Therapy ein Flüssigkeitsoverload bestanden hat, dann ist das Survival einfach schlechter, als wenn keine Flüssigkeitsüberladung bestanden hat. Das ist sozusagen vermutlich der Grund, warum man postuliert, dass wenn man die Flüssigkeitsüberladung jetzt hier sozusagen reduziert, dass man dann auch für diese Patienten etwas tun kann. Und die Indikation Volume Overload für eine Renal Replacement Therapy auf der ICU ist jene Indikation, die mit der höchsten Mortalität vergesellschaftet ist. Ja? Das heißt, hier diese gestrichelte Kurve für Volume Overload, wenn es sozusagen nur aufgrund von uremischen Symptomen oder Lab Evidence angefangen wurde zu dialysieren auf der ICU, dann war die Mortalität geringer. Also Flüssigkeitsüberladung ist nach wie vor das dominierende Thema auch, oder warum sozusagen das Wasser nehmen dann initiiert wird. Wie nimmt man Wasser auf der ICU? Vermutlich eher mit kontinuierlicher Renal Replacement Therapy als mit intermittierender HD, weil ansonsten die Flüssigkeitsüberladung weiter ansteigt. Jetzt zum Wasser geben. Und ich glaube, diese Studie ist eine der interessanten. Für die es nicht kennen, sind es drei Slides. Die können Sie abschalten, die können Sie jetzt sozusagen zuhören. Für die es kennen, dann muss ich mich entschuldigen, weil vermutlich kennen viele hier die Fenice-Studie. Aber wer sie nicht kennt, das ist total interessant. Die haben also über 2 Wochen mussten ausgewählte Zentren ein ECRF eingeben für die ersten 20 Patienten. Und man hat sie gefragt, wann haben Ihre ersten 20 Patienten einen Flüssigkeitsbolus, also eine Fluid Challenge bekommen, und wie haben Sie auf diese Flüssigkeitschallenge reagiert? Und die Patienten, das waren vor allem Septiker, die wir hatten, vor allem hatten ein Norlaufen, und viele von ihnen waren am Respirator, so wie auch nicht anders zu erwarten. Und die allermeisten haben Kristalloide bekommen, Kolloide waren weniger. Natürlich waren viele Nazelpatienten dabei. Und die Indikation für die Flüssigkeitschallenge war in den allermeisten Fällen eine hypotensive Episode oder Hypotension. Allerdings, um zu kontrollieren, ob die Flüssigkeitschallenge geklappt hat, waren sehr wenige, die eine hämodynamische Variable überhaupt benutzt haben. Also 43% dieser Antworten haben zugegeben, dass sie keine hämodynamische Variable im Sinne von zentralen Venendruck oder Pulsdruckvariation oder so benutzt haben, um den Effekt der Flüssigkeitstherapie zu überprüfen. Die meisten haben sich am arteriellen Blutdruck orientiert. Ja? Also 70% haben sozusagen hinterher die Response auf diese Fluid Challenge am Blutdruck auch gemessen. Und das Lustige war, dass es keinen Unterschied gab für die nächste Flüssigkeitschallenge-Gabe, je nachdem, ob die Antwort vorher positiv, negativ oder uncertain gewesen ist. Das heißt, die haben Flüssigkeitsboli gegeben, aber es gab überhaupt keinen Unterschied, ob der reagiert hat auf die Flüssigkeit oder nicht. Und das ist irgendwie eine tolle Message, finde ich. Weil die Frage ist natürlich, da hat Professor Drummel schon darüber gesprochen, wann gibt man Flüssigkeit und wie viel gibt man die Flüssigkeit, ist es eh klar. Der Baum soll total grün werden, er soll nicht ausdörren, und er soll nicht, wir wollen auch den Sturm, wollen wir nicht haben. Und das ist ausgeborgt. Ich habe das im Internet gefunden vom Professor Ioannidis, wo ich einen tollen Vortrag gehört habe, auch einmal. Und es hat das HG hat der Professor Drummel eh schon gezeigt, dass das sozusagen eine der negativen Konsequenzen ist. Auch das intraabdominelle Compartment-Syndrom sozusagen, und das kann über den Umweg Backward Failure sozusagen über den venösen Schenkel natürlich auch die Niere zumachen. Hier gibt es also eine Assoziation bei den Septikern, also bei septischem akuten Nierenversagen gibt es eine Assoziation mit dem zentralen Venendruck. Je höher der zentrale Venendruck, desto mehr akutes Nierenversagen. Es wird hier als septisches ANV postuliert. Wenn man jetzt mit dem Andreas Fichetti sprechen würde, wäre unter Umständen die Frage, ob das eher ein Backward Failure ist. Dieses Nierenversagen, was dadurch sozusagen zustande kommt, dass der venöse Schenkel der Niere zugemacht wird. Wie viel Wasser geben? Und wie gesagt, dieses Auditorium weiß das eh alles und kennt die Studien vermutlich, aber hier aufgeteilt auf die Quartile und innerhalb der ersten 12 Stunden oder innerhalb der ersten 4 Tage ist, je weniger Flüssigkeit, desto besser die Outcomes und je niedriger der zentrale Venendruck, desto besser die Outcomes. Fast alles vom Rest kennen Sie eh. Also den Paradigmenwechsel von feucht auf trocken. Da gibt es ein, wir haben uns vor 3 Tagen noch getroffen, hat mich der Professor Drummel hingewiesen auf dieses Nature Reviews Nephrology Paper, wo auch unter anderem eine Grafik gezeigt ist, wo sozusagen jene, die viel Furosemid bekamen und trocken gefahren wurden, bessere Outcomes, also mehr Survivors hatten. Das 0,9%ige Nazel ist total umstritten, das muss ich in diesem Rahmen nicht berichten. Die History of Salen geht auf das 19. Jahrhundert zurück, wo Nazel eigentlich jene Flüssigkeit war, mit der man die Cholera therapiert hat und dass man vorher eigentlich wenig mit IV-Flüssigkeiten überhaupt begonnen hat zu experimentieren. Und die Diskussion um Kristalloide versus Kolloide ist auch nicht sozusagen, bin ich nicht berufen hier sozusagen zu führen, sondern nur anzuschreiten oder anzustreifen, dass das natürlich ein total heißes Thema ist. Aber wofür ich glaube, eintreten zu können, ist unsere gemeinsame Diskussion vor 1,5 Jahren. Und zwar ist es so, dass ein Anästhesist vom Professor Hiesmeier mit mir gemeinsam, als ich war nämlich 2 Semester bei Ihnen auf der Abteilung und habe das total genossen, und der hat mit mir eine Studie gemacht mit diesem BCM-Gerät. Ja? Und er hat gesehen, bei gynäkologischen Punkten, die an und für sich nicht sehr krank waren, hat er gesehen, also hat er einfach geschaut, wie viel Flüssigkeit haben die alle bekommen. Und er hat gesehen, dass die perioperative Flüssigkeitsbalance sehr gut mit dem extrazellulären Volumen korreliert hat im BCM-Gerät vor und nach diesem gynäkologischen Punkt. Das waren so im Schnitt 2, 2,5 Stunden. Und er hat gesehen, dass ECV steigt an. Ja, wenn man sozusagen einfach die Flüssigkeit, die man gibt die Flüssigkeit intraoperativ, und der kommt halt mit einem höheren ECV wieder raus, als er reingegangen ist. Ja, und was ist jetzt dieses höhere ECV? Das eine, was sozusagen rausgekommen ist, dass dieses alte Dir, was ich Ihnen vorne gezeigt habe, dieses Textbook-Knowledge schon mal falsch ist. Die 60% Flüssigkeit stimmen nicht. Das BCM-Gerät kommt plus minus auf 50% Flüssigkeit. Bei 60 Kilogramm schweren Frauen wären es ziemlich genau 30 Kilogramm. Das hat damit zu tun, dass die alten Studien, wie gesagt, am Militär gemacht wurden. Und das andere, warum ist jetzt dieser ECV-Anstieg da zu verzeichnen? Und wir sind dann irgendwie drauf gekommen, es muss oder es könnte an der IV-Flüssigkeit selber liegen. In der Regel wird auf der Anästhesie ja Elomel-Isoton verabreicht. Und Elomel-Isoton ist genauso wenig physiologisch, wie Nazel physiologisch ist, weil Elomel-Isoton hat gar nicht so wenig Natrium, hat nämlich 140 Millimol pro 1000 Milliliter Natrium drinnen. Und die Osmolarität von Elomel-Isoton ist 302, ja, und die obere Grenze für die Serum-Osmolarität ist 285. Also Elomel-Isoton ist eigentlich nicht Isoton. Aber weil uns das eben so interessiert hat, warum die Flüssigkeit perioperativ eigentlich im extrazellulären Raum gelandet ist, weil, auch wenn es jeder weiß, eine richtige Erklärung dafür gibt es so nicht, hat er dann also Healthy Volunteers genommen, hat also junge Männer, junge gesunde Probanden, ganz wenige eingeschlossen, die also die gleichen jungen Medizinstudenten haben in der einen Gruppe sofort das Elomel-Isoton bekommen, und dann hat er so ständig mit dem BCM-Gerät durchgemessen, und die andere hat einfach gar keine Flüssigkeitstherapie bekommen, einen Durstversuch sozusagen über 6 Stunden. Und dann hat er so umgedreht die gleichen Gruppen. Und was ist rausgekommen? Die, die gedurstet haben, hatten wenig Harn. Die, die die Flüssigkeit bekamen, 2 Liter Elomel-Isoton innerhalb von einer Stunde, haben das relativ schnell wieder rausgepinkelt. Das ist ja eh schon gut. Ja? Und das Lustige war, mit dem BCM-Gerät gemessen war, dass das extrazelluläre Volumen auch bei den gesunden Probanden, die keine Operation hatten, keine Vasodilatatoren bekamen und so weiter, dass das extrazelluläre Volumen auch bei denen angestiegen ist und zwar relativ lange oben geblieben ist. Und die, die gedurstet haben, haben das extrazelluläre Volumen relativ schnell reduziert. Und das ist jetzt das Witzige, auf Kosten des intrazellulären Volumens. Ja? Nämlich die, die das Elomel gekriegt haben, da ist das intrazelluläre Volumen runtergerutscht, nämlich signifikant runtergerutscht. Und die, die gedurstet haben, haben das intrazelluläre Volumen protegiert. Ja, das ist sogar noch ganz ein bisschen angestiegen am Anfang und ist da ganz flach geblieben. Ja? Das heißt, wenn man durstet, dann wird irgendwie das Extrazellulärvolumen, das intrazelluläre Volumen wird verteidigt auf Kosten des Extrazellulärvolumens. Und das Lustige war auch, dass diese BCM-Messungen, wenn man sie eben immer wieder wiederholt hat, die waren sehr, sehr konstant und sehr gut reproduzierbar. Also das heißt, die Messung zwischen verschiedenen Patienten kann falsch sein, aber die gleiche Messung war gleich. Und dadurch ist es eben jetzt dann gekommen, diese Idee, dass man eigentlich vielleicht, weil wir falsche Flüssigkeiten verwenden, die Flüssigkeit auch versuchen sollte, auf der ICU über die Magensonde zu geben. Also trinken ist jetzt ein ketzerischer Begriff, weil die ja intubiert sind. Aber die Idee ist, dass man diese Flüssigkeit halt jetzt in den ersten, auch schon initial, also nicht erst mit Aufbau der Kost oder so, sondern dass man die initiale Flüssigkeit eigentlich über die Magensonde geben sollte oder versuchen sollte, um dann, und da jetzt ist das große Problem ist, da gibt es nichts dazu, ist publiziert. Es ist, glaube ich, 2 Papers zu Magensondenflüssigkeit. Die sind ganz schlecht publiziert. Es gibt überhaupt nichts, was ein primärer Endpunkt werden könnte für eine solche Studie. Also man muss es vermutlich so machen, dass man alles Mögliche an Variablen festhält und wir sind bereits dabei, das festzuhalten und dann halt die Idee von wie viel Flüssigkeit man geben müsste, entweder IV oder per Sonde. Und damit bin ich eigentlich schon am Schluss. Wir haben halt das jetzt eh schon in der Ethikkommission drin, sind total gescheitert, weil die so gemeint haben, das ist absolut gefährlich, wir dürfen das nicht machen. Also diese Studie ist abgelehnt worden und wir müssen erst Daten beibringen, sozusagen im Rahmen der klinischen Care, wie dass es nicht gefährlich ist, ein paar Patienten so einzuschließen, da sind wir gerade dabei. Und zusammenfassend möchte ich also noch einmal berichten, was am Messen können wir in den letzten 10 Jahren oder so ganz gut mit der Bioimpedanz. Die Bioimpedanz ist, glaube ich, eher das überlegene Verfahren, auch wenn die Lungenkometen sicher interessant sind. Wasser nehmen für uns Nephrologen ist es sozusagen wichtig, immer das richtige Maß an Wasser zu nehmen. Für die Intensivstation ist es nichts anderes. Wasser geben ist vermutlich, siehe Phoenice-Studie, wird genauso falsch gemacht, wie Wasser entzogen falsch wird, teilweise bei uns. Und Wasser trinken wäre die Frage, ob das eine Alternative sein könnte. Ja, damit bin ich am Schluss.